Geiler Content, weil ich wollte dich nämlich eigentlich erstmal gerade kurz vorher weg. Von wem hast du eigentlich am meisten gelernt, was das Thema angeht? Carsten etc. Gab es jemanden, der dir, ich meine, ich könnte mir denken, dass Klocken vielleicht Feedback gegeben hat, aber gab es vielleicht andere, die Feedback gegeben haben, die dir sagen so, ey, mach das doch mal so?
Ich wünschte, ich könnte jetzt jemanden nennen, wenn ich ehrlich bin. Es war mehr so ein Side-by-Side Geschichte mit den anderen Castern. Slivo habe ich ja, der war ein bisschen vor mir da, das heißt, ich habe mich so ein bisschen orientiert und geguckt, was er so macht zu der Zeit. Aber ich sag mal so, es war damals, ich will jetzt nicht schlecht darüber reden, aber es war wirklich so, ich hatte einmal ein Feedback-Gespräch mit Knochen am Anfang, als ich angefangen habe, hat er mir so ein paar Sachen gesagt und dann, jetzt du schaffst das schon. Und so ein bisschen lief das halt. Du musstest es alleine machen. Okay. Zu der Zeit damals musstest du deine Sachen alleine in den Griff kriegen und du musstest dich selber weiterbilden und selber verbessern. Und deswegen kann ich halt leider keinen nennen. Ich habe im Laufe der Zeit halt immer wieder Leute getroffen, wo ich sage, von denen habe ich mir Sachen abgeguckt. Muxer war für mich so ein Kandidat. Der hat das auch nie gelernt oder in irgendeiner Weise drüber nachgedacht, sondern der hatte einfach ein unglaublich gutes Gespür für Rhythmus und für Flow, was so ein Cast angeht. Deswegen habe ich auch nie jemanden getroffen, der mit Muxer nicht sofort und auf der Stelle casten konnte, ohne dass man vorher was abgesprochen hat. Und in dem Sinne habe ich mir da versucht, ein bisschen was abzugucken. Und dann gab es noch einen, der hieß Roman damals. Ja. Der hat in meinen Augen so ein bisschen, der war seiner Zeit voraus, der hat so ein bisschen wie so eine Watchparty das gemacht. Der hat auch mehr sich das angeguckt und hat darüber ein bisschen gequatscht. Und er hat das gar nicht so als ARD-Kommentator gesehen, sondern der hat einfach so spaßig mitgenommen, das ganze Game. Und da habe ich später mich dran erinnert, habe gesagt, hat er was angestochen, wo ich dachte, dass so ein bisschen eine Lockerheit reinbringen, so ein bisschen Couch-Feeling, würde auf jeden Fall nicht schaden. Und dann fand ich irgendwie spannend.
Okay, krass. Roma habe ich dann, sagt mir gar nichts.
Der ist auch nur in den Zeiten gewesen, der hat auch viel, nur so die 0815 Games gemacht, glaube ich, nebenan. Und ist dann auch relativ bald wieder verschwunden. Aber der hatte so eine chillige Art an sich, die irgendwie interessant zu gucken war.
Okay. Fand ich. Ja, ich glaube, das ist halt alles auch nur so ein bisschen, wenn man das so aus dieser Duo-Sicht sieht, ne? Weil Mipo schreibt ja auch schon Muxtor, ne? Ihr wart ja, ne, als so ein Nightingale Damage hat ja geile Teams gehabt, ne? So diese geile Duos, so wo man halt auch mehr vereinen kann. Ne? Du kannst nicht so diesen Full Hype und Down Chili und Analyse und witzig und so alles in eine Person quetschen. Weißt du? Und deswegen die Teams, ihr hattet ja wirklich geile Teams und so, das war schon auch, glaube ich, für die Zuschauer eine geile Zeit. Ich meine, das war, glaube ich, mal so ein bisschen auch für, ach Mann, warum jetzt das Duo? warum kriegen die jetzt das Finale? War das bei euch im Hintergrund eigentlich auch so? So, hey, warum kriegen die das Finale?
Ich befürchte schon, jetzt bin ich aber mal ganz ehrlich, da ich den Großteil der Finales bekommen habe,
du recht.
Würde es wahrscheinlich die anderen eher über mich gesagt haben und das kriegt man dann vielleicht nicht ganz so mit. Okay. Also war ich ein bisschen gefrustet, wenn ich das Finale nicht machen konnte. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die ganze Woche schon alles durchgecastet habe, würde ich natürlich gerne auch das Finale durchziehen. Aber letztendlich, also die Leute, vor denen ich castermäßig Respekt hatte, ich bin halt dann auch ein bisschen anders. Ich bin eher so, dass ich die technische Seite spannend finde. Also ich finde Caster cool, die technisch viel drauf haben. Und da muss ich halt auch lernen, der Average-Zuschauer findet eher die Leute cool, die Stimmung machen. Also die Emotionsseite ist für den normalen Zuschauer viel wichtiger, als dass er technisch gut ist. Und für mich ist halt Berufskrankheit, ich finde halt die technisch guten geil.
Ja. Hat dir das irgendwie ein bisschen Frust gegeben eigentlich? Weil mich würde das schon frusten. Also, let's be honest, ne? Also müssen wir gar nicht so, ne? Also, ich schon, fuck halt ab. Ne? Also, weil du hast ja auch eine, also es ist ja auch eine Stärke, ne? Wenn man halt, und auch die eigentlich beliebt ist, so, und ich glaube meistens eher bei den Leuten, die nicht so laut dann manchmal sind, ist ja auch oft so, ne? Dass das so im Stillen genossen wird, ich genieße das zum Beispiel, ich genieße auch das Laute, aber ich genieße zum Beispiel, das hat auch gar kein Geheimnis, mache ich daraus, Venom ist mir zu viel gewesen. Von Herzen liebe ich diesen Typen, aber der hat es halt geschafft, 15 Runden auf einer Hälfte nur durchzuschreien, obwohl da nichts passiert. So, ja. Und das war mir halt persönlich, dachte ich so, ja gut, das ist das war mir halt zu viel. Und das ist halt gar nicht so. Das ist nur Gusto, ja, das ist nur Gusto und ich so, deswegen, und ist natürlich dann, aber trotzdem ist es halt, Venom ist halt der, nach dem die Leute halt immer fragen. Ne? Wenn bei mir so, boah, Venom, boah, endlich nochmal ein paar. Knochen war ja keiner auch so. Knochen hat sich auch irgendwann angeeignet, dieses so Analytische zu machen, obwohl ich daneben saß und mir gedacht habe, ja komm, lass doch, mach doch nicht diese Nummer jetzt. Lass mir doch den Part einfach, mach du doch das, was du geprägt hast in unserer Kultur, nämlich deine geile Action, deine geile Stimmung, dies, das, noch ein Gimmick hier, kennt ihr das? Aber so ist das halt irgendwie so, leider will man halt, und das hat ja dein Job dann auch inne gehabt, so wie es auch ein bisschen vielleicht das Streaming hat, man will sich immer selber eigentlich treu bleiben, aber irgendwie will man auch die Zuschauer ein bisschen pleasen, weil, ne, it is what it is.
Ja, yeah, genau, man will ja nicht nur gut sein nach dem eigenen Maßstab, sondern möchte ja auch erfolgreich sein in irgendeiner Weise. Das war für mich der härteste Schlag eigentlich. Oder war gegen so mein, nicht ein bisschen auch mein Ego, aber auch die Tatsache, dass ich das erstmal lernen musste, ist, ich habe immer gedacht, am Anfang, wenn ich den besten Cast abliefer, wenn ich den möglichst großartig durchziehe, technisch perfekt, mit Emotionen und das Game gehypt habe und das Game gut rübergebracht habe, dann automatisch bin ich erfolgreich. Dann kommt die Zuschauer, dann sind alle da, dann sind auch die Zahlen hoch und dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Und das musste ich erst lernen, dass dem nicht unbedingt so ist. Es kann vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, aber in der Regel, die Zahlen sind von ganz anderen Dingen abhängig.
Ja, von der Mausboards-Hymne vorher, noch eine Ratsche hier, noch einem Event dort, noch ein bisschen Gimmick dort. Es ist ja der Verlauf der Dinge, ne? Also ich rede das ja weder gut noch schlecht. Es ist halt, ne? Ich kann mir richtig vorstellen, so, hast du Ego? Also kämpfst du öfter mit deinem, hast du ein Ego wirklich so, wo du sagst, könnte auch schon mal im Weg stehen?
Ich denke, dass ich kein besonders großes Ego habe. Mich frei von Ego zu sprechen, wäre völlig überheblich natürlich. Aber ich denke, relativ gering. Ich bin auch eher jemand, der sich mal ein bisschen zurücknimmt, um anderen nicht irgendwie was kaputt zu machen. Oder ich denke auch viel ans Team in irgendeiner Weise. Wenn ich in einer Teamsituation unterwegs bin, dann denke ich viel ans Team. Manchmal auch zu viel über meine eigenen Interessen hinweg. Also ich habe dann halt oftmals, keine Ahnung, auch gerade wenn ich früher gespielt habe, bin ich halt in die Supporter-Rolle gefallen und habe versucht mit Flashes und mit Smokes gut zu arbeiten, um die Leute zu unterstützen, um die Leute in Szene zu setzen, von denen ich dachte, dass sie besser sind als ich. Habe die Ansagerrolle anderen Leuten überlassen, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich besser bin. Also bei mir geht es ja halt wirklich in die andere Richtung, dass ich manchmal so ein bisschen selbstlos ist das falsche Wort, sondern eher anderen das Feld überlasse, auch wenn es gegen meine eigenen Interessen ein bisschen geht. Also,
auch wenn du weißt, dass du es besser kannst eigentlich?
Ja.
Ja, genau.
Und, also das ist so, glaube ich, das Ding. Das heißt nicht, dass ich kein Ego habe. Jeder hat, glaube ich, ein Ego und man muss einschätzen, ob das jetzt irgendwie angebracht ist oder nicht. Aber ja, das ist so die beste Einschätzung,
ja,
die ich dir geben kann.
Ja, bei mir ist es auch, also ich habe immer ein Ego gehabt und das ist genau das, was du sagst, ich gönn's anderen auch und das clasht sich gar nicht, aber wenn ich dann merke, dass so, oder auch in der Rolle bin, wo ich mir denke, ey, da gibt man den Vorlauf oder gibt jemand eine Chance und das ist bei weitem nicht das, was ich abgeliefert hätte, ist es dann auch so, wo ich mir denke, ja, da muss man dann doch auch manchmal mehr an sich denken, ne? Also eigentlich das, was man will ja immer selbstlos sein und auch für alle öffnen und ja, lass uns alle gemeinsam und bitte noch einer und noch einer, noch einer. Aber irgendwann kommt halt auch der Punkt so, da muss man auch, ja gut, wenn es nicht, muss auch mal Schluss sein damit mit der Stelle. Aber ne, also ich kann dir nur eins sagen, so Ego ist etwas, teils auf, wie du sagtest, jeder hat es irgendwo in sich und teilweise leider auch manchmal wichtig, weil manchmal muss man halt an sich denken. Das wirst du halt in deinen schlechtesten Zeiten wahrscheinlich, wirst du das am meisten merken, wie oft man, wie sehr du eigentlich an dich mal denken musst, damit es auch wieder besser ist. Ne? Deswegen ist es eher etwas, was ich auch gar nicht immer nur negativ belastet irgendwie lassen möchte. Ego mal, weil es gibt halt viele, die so, die halt auch, denen geht es gut, wenn sie anderen immer helfen und ne, die brauchen das auch keiner, ne? Immer für andere da sein und für andere dies und das vergessen sich dann an dem Punkt und dann, ne, dann ist es so, ne, dann ist man halt an dem Punkt, wo man es halt vielleicht nicht gerne hätte, aber oh, geiler Kelch, den du da hast, by the way.
Geiler was?
Geiles Bierglas hier, was du mir anbietest. Ja. Ein bisschen Geek haben wir in dir, ne?
Ein bisschen.
Ja.
Also ich bin voll am Ausnörden und ich bin auch stolz drauf. Also das ist für mich auch, ich habe auch Dinge, wo ich manchmal, ich weiß nicht, ob man das hier erkennt, das ist auch so ein Lichtschwert. Also Replika von Anakin Skywalkers Lichtschwert und so.
Also ein bisschen untertrieben, würdest du behaupten, ja?
Ja.
Ja, also ich habe dich auch auf jeden Fall so, also wenn du dann, aber das ist ja auch ein geiles Thema, weil das ist ja auch dein, sag ich mal, dein Privatleben, dein Hobby, ne, dein Real Life und wahrscheinlich auch dein wichtigster Gegenpol zu all dem, was Casting in sich hatte. Und ich habe unfassbar Respekt vor allen Menschen, die genau diesen Ausgleich haben, diesen Gegenpol, diesen so. Du hast vielleicht jetzt einen Scheiß, Wrestling-Meisterschaft wieder Platz 9 gegen 10, hat gar keinen Bock gemacht. Aber zu Hause bist du halt im Fokus, hast hier die Steinchen, nenne ich es jetzt mal, ja, ohne irgendwie soll ich abwerten, so, und bist halt konzentriert, freust dich da drauf und das ist halt der Ausgleich, der Gold wert ist. Und ich habe riesen Respekt vor, egal was der Ausgleich da ist an dieser Stelle, ob Leute sagen würden, das ist nerdig oder geekig, ist ja so, es ist geil. It is what it is, weil es tut dir ja gut.
Ja, eben, und es ist halt auch in den letzten Jahren, vielen Jahren, ist es halt auch immer mehr, glaube ich, in die gesellschaftliche Mitte gerückt, dass man halt auch so, was früher halt Nerd-Hobbys waren, ich gehe, wenn wir können, wenn, jetzt ist ja gerade im Urlaub, aber ich gehe so einmal die Woche, spielen wir Dungeons and Dragons bei einem Kumpel, da treffen wir uns alle und wir haben alle so kleine Figuren, die wir dann auch bewegen können und haben selber angemalt und der hat einen 3D-Drucker einen großen und fängt dann an, die ganzen Sachen zu drucken und so und das ist einfach, Vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren war das halt noch so ein richtiger Spiel Dungeons and Dragons, damit geht man nicht hausieren, dass man das macht.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und jetzt ist es einfach so, das ist okay. Das ist okay, wenn du mal irgendwie deinen nerdigen Krams machst und es ist anerkannt. Das hat Vor- und Nachteile. Und dazu gehört ja übrigens Zocken auch früher. Die Älteren von euch werden sich erinnern. in der Vergangenheit, also für mich war Zocken auch eine, ich konnte mit den ganzen Fußballtypen in der Schule nicht viel anfangen. Für die gab es nur Fußball, Frauen und Autos.
Ja.
Okay, Autos hat sich so ein bisschen überschnitten mit mir, das mochte ich auch gerne, aber das war so, Und für mich war dann immer die Zockerei, da konnte ich die Gleichgesinnten finden und da habe ich mich dann so ein bisschen wohler gefühlt und konnte mich dann von den anderen Normalos abkapseln. Und dann so im Laufe der Zeit sind die Normalos, sag ich mal,
mit Zocken geworden.
Übergeschwappt. Das ist schön, weil dadurch sind solche Sachen, wie wir das hier machen, überhaupt erst entstanden. Dass man einen Stream hat, dass man mit den Leuten redet, dass man auf eine Cologne fahren kann und da 15.000 andere Nerds findet oder Leute findet, die die gleiche Leidenschaft haben und teilen.
Ja.
Aber dadurch kamen natürlich auch die Leute, vor denen wir uns eigentlich abgetrennt haben, die wir eigentlich nicht wollten, die mir auf den Sack gegangen sind, vor denen ich weggerannt bin, die sind nachgekommen.
Ja.
Und jetzt muss ich mir noch nerdigere Hobbys suchen.
Aber es ist wirklich, ich sag's dir, wie es ist, das ist ein absoluter Volltreffer, weil Zocken war, finde ich auch, die Zuflucht in etwas weg von der Realität, von den Leuten, mit denen ich hier nicht sein möchte, mit Leuten, die genau den gleichen Käse spielen, im Kopf haben wie ich und auf LAN fahren mit Schlabbershirt und Haare nicht gemacht und ich schwöre, 5 Jahre später war auf LAN das wichtigste Wert, das dickste Gel in den Haaren, wer hat den besten Style, so, es ist komplett geschiftet, weil die Leute, die damals über diese Hobbys gelacht haben, wollten aber auch plötzlich dabei sein und fanden das auch plötzlich cool und so wurde eigentlich das Nerd-Dingen, das Geek-Dingen wurde plötzlich zu dem Coolen. Ja. Irgendwie ist wirklich,
genau das.
Es ist wirklich komisch, muss man echt sagen. Und hast du dir gedacht, ja gut, dann muss es jetzt noch nerdiger werden, ja?
Ja, dann fange ich halt an, D&D zu spielen und im Games Workshop vorbeizuschauen und mich mit den Warhammer 40k-Spielern zu unterhalten und so.
Aber
so die Sachen.
Wie lange baust du denn bitte an so einem Zerstörer? Da ist das ein Zerstörer, weil ich kenne mich ja nicht aus, sag ich dir ehrlich. Ja,
das ist. Pass auf, das ist der Star Destroyer. Das ist der normale, das typische Star Wars Imperium Schiff. Das siehst du auf jedem, es ist auf den Postern gewesen von Episode 5 und was weiß ich was.
Okay.
Ich kenne so, Crash Course, ja. Ja, Crash Course, genau. Ja. Ich kann halt leider nicht reden und aufstehen gleichzeitig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er auf dem Stream nicht so rüberkommt. Ich werde jetzt mal einfach mal alles absetzen. Du hörst mich da nicht, aber dann kriegst du mal Hausdorf auf Scale, ja, pass auf.
Okay, passt auf, Freunde, jetzt. Ja, was er meint. Ich kann auf. Thumbnail check. Ich sagte Thumbnail check. Perfekt.
Das war jetzt Horst of a Scale. Das ist die. Ein Meter und ein bisschen lang. 70 tief, 50 hoch. Und ich habe immer als Kind, schon Lego gebaut. Fand ich immer super. Und das Ding hat 11.500 Teile. Und es ist mittlerweile, bin ich dazu übergegangen. Ich meine, es ist halt. Je älter du wirst, desto größer müssen die Spielzeuge werden. Früher haben die ein paar hunderttausend Teile gehabt, jetzt ein paar hundert Teile gehabt, hunderttausend ist ganz los, ein paar hundert Teile gehabt, jetzt haben sie tausende von Teilen. Und das Ding habe ich halt komplett auf dem Stream gebaut, deswegen haben wir eine Uhr mitlaufen lassen. Es waren so gut 60 Stunden reine Bauzeit.
Ja, aber dann bist du ja wenigstens connectest du ja dann auch, weil ich habe gerade so gedacht, so, ja gut, mach bei deiner Dungeons & Dragons Runde noch eine Cam an und du hast halt geilen Content. So, ja, wie es andere machen. Ja, weil so wie es andere machen würden, dann wird man vielleicht sagen, ja, kann man mal machen vielleicht. Muss ja, nicht jeder, ist ja auch nicht für jeden was, dass eine Kamera an ist, ne, aber da hast du halt beides geil verbunden, ne. Du hast dein Hobby, dein Ausgleich und teils, würde ich einfach sagen, Streaming ist wahrscheinlich auch dein Job gerade, mit dein Job.
Ja,
mit. Auch, ja, also.
Aber es ist viel mehr Hobby. Also, ja. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sein, ich meine, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht was, also, 30 bis 50 Zuschauer sind noch regelmäßig da. Das ist natürlich für viele schon ein Ding, wo man sagt, das ist cool. Und auch eigentlich finde ich es auch cool, dass so viele Leute mir dazu gucken irgendwie.
Ja.
Aber davon lebst du nicht. Ja. Davon kannst du nicht leben. Das ist alles noch schlimmer geworden. Gerade, keine Ahnung. Also es reicht gerade mal so, um meine Krankenversicherung, die ich wegen der Selbstständigkeit brauche, zu bezahlen. Und deswegen versuche ich mir da nicht so viel Gedanken zu machen. Man will natürlich, dass das irgendwie auch funktioniert und irgendwie cool ist für die Leute, weil man auch ein bisschen seinen Selbstwert davon abhängig macht. Manchmal mehr, als man sollte. Jetzt sind heute irgendwie nur wenig Leute da. Was mache ich falsch? Bin ich irgendwie doof oder langweilig oder nicht zu leise oder was auch immer? Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das mehr ein Spaßding. Und das Geld habe ich halt immer mit dem Carsten verdient. Mit dem Freelancer sein. Und das ist jetzt halt gerade ein bisschen schwierig, aufgrund geplatzter Bubble.
Ja.
Und deswegen streame ich einfach gerade viel, habe auch wieder Spaß an CS gefunden, erinnere mich so ein bisschen an alte Zeiten. Da kommen viele zurück, die von früher, die früher mal da waren und die sieht man dann plötzlich wieder im Chat. Das macht schon Spaß.
Ja. Kenne ich dieses, von zu CS zurückkommen und die Leute von früher haben da dieses glückliche Comeback hatte ich ja auch. Und was ich jetzt sagen kann, ich bin da voll bei dir, ich kann das 100.000%ig auch nachvollziehen, die Punkte, ey, 20 Zuschauer, 30 Zuschauer eigentlich geil und auch glücklich und auch oder mehr oder weniger. Und ob es dann die 20, 30 sind oder die 50, 60 oder so, dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie viel Jahre ich eigentlich meinen Zuschauer-Account schon also rausscrolle, weißt du? Ich mache immer so, ich mache das einmal kurz über dich, so ich hab das immer so offen und scroll dann hier runter. Und hab das dann so auf meinem zweiten Monitor, damit ich es nicht sehe. Dann, besonders halt für genau dieses Gefühl, weil man macht sein Feedback davon abhängig. Das ist halt einfach das Feedback, was man bekommt. Und das ist halt die Währung, die wir auch haben. Ich will mich ja nicht daran messen, aber jeder andere misst mich ja daran. Die Sponsoren messen mich, Konkurrenz misst mich, Leute, die mich dissen wollen, messen mich daran. Jeder misst mich ja an diesem Wert. Das heißt, ich will davor abhauen, aber andere zwingen mir den ja auf. So, weil, ne, es kommt immer wieder und ich bin da auch voll bei dir und das, nur damit du, also, das ist der A, ne, das ist, denke ich, auch leider Standard, obwohl es nicht so sein sollte und B, ich hatte das jetzt erst die letzte Woche, ich habe im Schnitt irgendwie 190 Zuschauer jetzt gehabt für eine Woche. Mhm. So, wo ich mir sage, so, boah, das ist immer noch 100 mehr, als ich bei Valorant am Ende hatte im Schnitt. Weißt du, eigentlich bin ich voll happy damit, ne? Aber wenn du dann von den Big Matches und von den anderen Watchpartys kommst und eine Woche lang von 400, 500 Durchschnitt zu 150 Durchschnitt bist, innerhalb von nur einer Woche. Ich habe auch die letzten Tage hier gesessen, war ein bisschen so, ich struggle auch dann damit. Ich denke mir, Mann, was mache ich falsch gerade? Bin ich so, ist es gerade eine komische Woche, bin ich unentertained? So, und dann habe ich halt gestern, weißt du, dann fängt gestern die Watchparty für Major an und dann sind endlich wieder ein paar Leute da. Du, wir sind so drei Berge von der Brust gefallen, ne? Ich habe gestern so auf Koffeinentzug gemacht, weil ich dachte, ja, komm, jetzt alles auf einmal. Weißt du, ich dachte mir, komm, dann jetzt auch noch Kopfschmerzen so. Und das war wie weg, weil man misst sich halt daran und man sieht es ja trotzdem immer wieder. Und leider erwische ich mich auch daran, dass ich öfter hochscrolle auf diesem Viewcode, als ich sollte, weil man will ja auch positiv überrascht werden. So, man geißelt sich halt eigentlich fast, weißt du? Es ist so absurd und abstrus und so, aber. Ja, ich kann das voll nachvollziehen, dass das halt auch. Und wenn mir irgendwann ein Content Creator, ein Streamer sagen kann, der nicht über 1000 Zuschauer hat, der gar nicht mehr kehren muss, sondern in unseren Regionen von 100 bis 300, 400, von 50 bis 500, von so in der Region, wo man Vollzeit und machen will und Gas gibt und auch Deals schon bekommt, so, wenn es da wirklich so den Lifehack gibt, wie man das wegbekommt, dass man darüber nachdenkt und das irgendwie einfließen lässt in sein Dasein. So, meine DMs sind dafür immer offen auf jeden Fall, weil ich bin da nicht anders. Ich befürchte, dass das nie aufhört. Das ist das Schlimmste.
Ja, das befürchte ich auch. Und gerade wenn es dann, also ich glaube auch nicht mal, dass jemand, der 10.000 Zuschauer hat, dagegen immun ist. True, weil ich glaube nämlich, dass die auch, die haben dann irgendeinen Sponsoring-Vertrag oder sowas, oder irgendeinen Partner, wo sie dem Partner die Zahlen verkauft haben, die sie hatten, und dann haben sie den nächsten Monat. Und plötzlich, keine Ahnung, sind sie bei 8.000 Average, wo sie vorher 10.000 waren. Und dann fragen sie sich auch, oh, was ist passiert, was habe ich gemacht? Und dabei hast du vielleicht gar nichts gemacht. Vielleicht ist es einfach nur Mai und es wird warm und die Leute gehen raus. Oder exactly, was weiß ich was. Oder das Game, was du spielst, hat irgendwie gerade ein Low, weil da irgendein anderes Hype-Game rausgekommen ist, was so eine ähnliche Nische abarbeitet. Und es gibt so viele Faktoren, für die du absolut nichts kannst. Ja. Und ich glaube, das ist super schwer, das zu trennen, erst recht, wenn du in irgendeiner Weise deine Karriere als solches ansiehst. Ja. Also ich sag mal, das eine der schlimmsten Dinge war für mich eigentlich in dem Moment, wo das zu meiner Karriere geworden ist. Ich habe das ja neben 9-10 Damage habe ich gestreamt. Ja. Und dieser Stream, die waren so unbeschwert, ich habe einfach gemacht und es hat irgendwie funktioniert und hat es mal nicht funktioniert, habe ich das Spiel gewechselt, dann sind es wieder weniger geworden. Naja gut, dann ist das halt so. Ich habe mir da keine großen Gedanken drum gemacht. Und in dem Moment, wo es dann zu meinem Job geworden ist, ging das plötzlich los, dass ich angefangen habe, so, uff, muss ich jetzt gucken, dass ich das spiele? Ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust auf das Game. Und dieses hier, ich würde lieber das spielen. Aber ich mache jetzt trotzdem das. Und das ist so, quasi der Anfang vom Ende, der Unbeschwertheit.
100.000%. Ich würde genau so sagen, ja. Es ist genau das. Man ist halt, man irgendwie auch dann gegeißelt einfach. Und wie du sagst, ne, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal irgendwie so unbeschwert war. Also ich streame ja nur CS oder dann halt Valorant und davor wieder nur CS. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie weil auch in meiner Phase jetzt, wenn ich so mir denke, boah, ich habe gerade Bock auf ein anderes Spiel. Ich habe so dieses Brotato. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So, da habe ich so ein bisschen gezockt und habe gemeint, ey, das macht mir schon Bock. Aber, normalerweise müsste ich das jetzt streamen, weil warum nicht? Also, weil es ist ja mein Job und es wird sich lohnen. Und dann kommen Leute und die würden sich vielleicht freuen, wenn ich nochmal live bin. So, und dann hängt irgendwie schon wieder in so einem Paralleluniversum, dass du halt irgendwie. Das ist wirklich so eine never-ending Story. Und ich glaube, wie du sagst, das war dein Anfang vom Ende und das ist auch, ne? Faktisch, du hast gesagt, das Stream machst du jetzt. Ist es Hobby? Wahrscheinlich, es macht Bock und das ist ja das Geilste wahrscheinlich, weil dann macht es auch wirklich Spaß. Du kannst zocken, was du willst, du kannst zusammenbauen, was du willst, ohne irgendwie auf äußere Einflüsse irgendwie achten zu müssen. Und sonst ist gerade ein bisschen Ebbe, meinst du, weil eigentlich war Carsten dein Main, ne? Du hast das sozusagen Vollzeit Carsten gemacht und da geht's gerade gar nicht bei dir. Also ich weiß nicht, ob du Valorant hattest, hat mir am Anfang angeschnitten.
Das ist gerade schwieriger. Also Wir sind gerade an einem Punkt. Ich meine, das Problem ist, Anfang des Jahres ist es sowieso mal schwierig gewesen. Also es war immer so, dass im Sommer, so später Sommer, war ein Hochpunkt mit vielen Aufträgen und dann gab es nochmal zum Winter hin. Oktober, November, Dezember waren auch immer Sachen, wo viel passiert ist. Mhm. Und dann immer Januar, Februar, März ging das. März ging das halt erst wieder los, aber Januar, Februar war sowieso immer tot.
Ja.
So, das heißt, und jetzt ist es aber noch schlimmer und es könnte sein, dass es dieses Jahr halt nicht wieder richtig anläuft. Valorant hat, ich glaube, Freaks hat das komplett abgegeben. Ich glaube, es läuft jetzt irgendwie über Hatschinski oder irgendwas. Das ist alles Hörensagen. Also nicht für bare Münze nehmen.
Ja.
Aber da ist auf jeden Fall keine Aufträge in Sicht. 90 Damage hat massiv runtergeschraubt. Überträgt das nicht mehr. ESL-Meisterschaft war immer so mein... Ich habe ja die letzten anderthalb Jahre ESL-Meisterschaft festgecastet als Maincaster. Ich habe auch mit Fippe zusammen den Broadcast gestaltet. Also wir haben wirklich quasi den kompletten Broadcast haben wir beide geschmissen.
Ja.
Und das war immer so mein, wenn das läuft, dann komme ich über die Runden und alles andere kann ich als Bonus nehmen. Und das ist natürlich jetzt auch weggefallen, weil die ESL alle ESLMs eingestampft hat.
Mhm.
Und dementsprechend hänge ich so ein bisschen in der Schwebe gerade. Ich werde jetzt nicht verhungern, so ist es nicht. Aber ich muss mir natürlich schon Gedanken machen, wo es hingehen soll. Weil wenn das jetzt nicht wieder anläuft, dann sind wir einfach an dem Punkt, wo ich schlichtweg so, wie ich es vorher gemacht habe, kein Einkommen generieren kann.
Hast du im Gegensatz zu mir einen Backup-Plan? Also so, hast du irgendwas, auf was du zurückgreifen kannst jetzt in dem Fall?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist ja genau das Problem. Dadurch, dass ich, ich habe einen IHK-Abschluss als Vorsorgefachmann, das ist also ein Versicherungsfuzzi.
Mhm.
Da will ich aber nicht wieder arbeiten. Also ist ja im Endeffekt ist das ein Blatt Papier, da kann ich mir den Arsch mit abwischen. Ich will da nicht wieder hin zurückgehen, weil ich die Verhältnisse mitgekriegt habe und einfach im Laufe der Zeit auch realisiert habe, was bei Versicherungen so abgeht. Und lass mal, danke.
Ja.
Und dementsprechend bin ich Abiturient ohne Führerschein. Das ist so meine Berufsqualifikation. Und ich bin halt wirklich, ich bin ja damals vom Zocken ins Studium. Das Studium habe ich dann abgebrochen gehabt.
Mhm.
Bin dann in die Depression rein, bin dann als Caster. Das heißt, ich kann eigentlich nur in dem Bereich bleiben. Oder ich muss halt mich komplett oben orientieren und irgendwas ganz anderes machen.
Das
ist jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, dass man es nicht machen kann. Aber das ist so mein Traum, im E-Sport zu arbeiten und im Gaming zu arbeiten,
Dass
ich das echt, wie so ein sterbenden Hund, den man einfach...
Immer wieder, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, man sollte ihn eigentlich einschläfern, meinst du? Ja, aber eigentlich will man doch nochmal die Niere zum siebten Mal irgendwie operieren, ja.
Ja, ja. Und dann leidet dieses ganze Ding so vor sich hin und mit der Hoffnung, dass es doch nochmal besser wird.
Ja. Hast du
wer weiß.
Ja, also wer weiß, ne? Ich meine, ich glaube jetzt, also der harte Abbau überall ist ja jetzt erstmal durch. Also es können ja, also hoffentlich auch da wieder bessere Zeiten. Ich habe zum Beispiel irgendwie auch jetzt gelesen, ich meine, Watchpartys wäre sowas, ist nicht deine Natura, ne? Einfach sowas, ne?
Ist vermutlich nicht meine Natura. Das natürlich auch, also für mich würde wahrscheinlich auch der Aufwand mit dem Reward in keinem Verhältnis
stehen. Ja, vollkommen. Bin ich voll bei dir, verstehe ich.
Wenn ich jetzt anfange, Watchpartys zu machen, da bin ich auch ganz ehrlich, dann konkurriere ich halt mit Leuten wie dir, die einfach besser sind darin, die einfach schon mehr Leute mitbringen, die eine andere Ausstrahlung haben, eine andere Stimmung machen können. Und ich müsste das alles erstmal komplett neu lernen. Ich müsste mir eine Volkschaft aufbauen, die daran Spaß hätten, auch an mir. Ich müsste gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und das alles sind so viele Wenns und Abers, dass ich halt bisher mich da noch nicht rangetraut habe.
Ja, vollkommen verständlich. Seit wann hast du so diese Aussicht? Dieses, dass du weißt, okay, jetzt die Vertrags-, also so die Auftragslage wird ein bisschen flach. War das schon so jetzt Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres?
Seit die ESRM vorbei ist. Also sagen wir so Ende letzten Jahres.
Geht ein bisschen einher, dann danach müsste doch ungefähr der Jahresrückblick auch, ne? Das Event, wann hat das stattgefunden?
Der Jahresrückblick war kurz vor Weihnachten, der 22.
Ja, klar.
Genau.
Also ging gut einher eigentlich, ne? Das Thema.
Das war, ich meine, das war ja unser, ja, ja, ich bin auch gut, muss ich auch, kann ich auch gleich sagen, ich bin auch gut in Loch gefallen jetzt Anfang des Jahres. Also ich habe jetzt richtig schön, Winter hat mich richtig gefickt, ich habe immer ein bisschen Winterdepressionen.
Kenn ich, ja.
Aber dieses Jahr war es echt heftig und ich denke mal, da kann auch einfach die fehlende Perspektive so ein bisschen mit reingespielt haben. Ja. Das ist alles unterbewusst, aber es ist irgendwo da.
Ja, weil genau, ne, genau so eine Brücke fühlt man ja. Ne? Weil ich habe es mir auch gedacht, weil ihr habt das Event auf die Beine gestellt zum Thema Depression. Ende des Jahres eigentlich nochmal so diese letzte Kraft eigentlich für das Thema, was sich vielleicht sogar schon wieder anbahnt. Ne? Einfach dieses, ey, das kann jetzt auch wieder kommen, das ist ja auch vollkommen, also ne, diese perspektivlose oder fehlende Perspektive für deinen, sagen wir es mal so, jetzt für den Moment, so ist natürlich ein Schlag auf jeden Fall bei sowas, ne? Bei dem Thema Depression. Das zieht ja wirklich. Also ich meine, das kann überall rauskommen, ne? Ich will da keinen, ne, Freunde, ne? Jeder hat das an anderen Stellen und zu anderen Momenten. Es gibt Leute, die haben das in absoluten Hochs, weil dann, ne, es gibt dann, weil auch immer mehr kann Leute in eine Depression leider verfrachten und so. Und deswegen ist ein Punkt, wo du ja mittlerweile sehr transparent umgehst, ne? Ich glaube, das war nicht immer so, ne? Du struggles ja schon sehr lange mit dem Thema, haben wir ja mitbekommen, aber so transparent hast du das. Also, weißt du ungefähr, wenn du das so ein bisschen transparenter angefasst hast, das Thema?
Ich habe schon eigentlich schon immer, sagen wir so, seit die erste Runde ging so bis kurz vor 19 Damage, so im Dreh. Und so zu der Zeit habe ich angefangen, das auch ein bisschen transparenter zu sehen, das den Leuten auch zu erzählen, für die das irgendwie relevant sein könnte, damit sie wissen, wie sie mit mir umgehen.
Ja.
Das kommt einfach, glaube ich, daher, dass ich festgestellt habe, dass auch meine eigenen Eltern das nicht begriffen haben, was das bedeutet. Ich habe zu der Zeit alleine gelebt und dementsprechend haben sie mich an meinen schlimmsten Phasen nicht gesehen, weil in meinen schlimmsten Phasen hat einfach mich gar keiner gesehen. Mhm. Die schlimmsten Phasen war das, wo ich nicht ans Telefon gegangen bin, nicht an die Tür gegangen bin und. Ja. Und das hat dazu geführt, dass keiner begriffen hat, was eigentlich mit mir los ist. Meine Mutter hat das erst begriffen, als sie mich einmal irgendwie aus dem Bett geklingelt hat. Da habe ich sie dann auch irgendwie reingelassen. Wir waren verabredet und ich wollte dann schon wieder nicht auftauchen. Und da hat sie mitgekriegt, weil ich so richtig zusammengebrochen bin, was das eigentlich mit mir bedeutet. Und ich habe richtig gemerkt, was für ein Schrecken sie gekriegt hat, wie schlimm das eigentlich ist. Und mein Vater genauso, der hat auch, der war mehr so pragmatisch veranlagt und hat dann gesagt, ja komm, wir gehen halt vorher frühstücken und dann gehe ich zu dem Psychotherapie-Termin, wir gehen frühstücken und dann gehst du los und dann bist du schon raus und so. Das war so, hat mir halt rausgeholfen. Und er hat dann aber auch langsam realisiert, was das für mich eigentlich für eine Bedeutung hat und was das alles ausmacht. Und da habe ich für mich irgendwie festgestellt, wenn ich den Leuten kommuniziere, was mit mir los ist und wie es mir geht, dann fangen die an, das anders zu verstehen oder eine gewisse größere Toleranz dafür zu entwickeln und zu begreifen, dass ich das nicht aus Joke mache, und dadurch hat sich deren Verhalten mir gegenüber geändert und das hat mich ein bisschen mehr noch dazu animiert, offen damit umzugehen. Und das dann halt wirklich bei der zweiten Runde, das ist wie so eine Krebserkrankung für mich. Ja. In vom Gefühl her, also dass du quasi, du machst es durch und es ist eine furchtbare Zeit und danach lernst du Dinge und verändert sich dein Wesen so ein bisschen, oder in meinem Fall war es so, sodass ich danach anders leben wollte, als ich vorher gelebt habe. Und deswegen sage ich auch so, die zweite Runde, da habe ich gleich besser das hinbekommen, das offener zu kommunizieren. Ich habe das natürlich trotzdem jetzt nicht, gerade was Streams angeht, versucht nicht nach außen zu tragen. Ja. Aber in dem Moment, wo das dann halt kritisch wurde, habe ich versucht, das offen zu kommunizieren. Und das hat bei den meisten positiven Anklang gefunden. Die waren froh, dass ich das so nach außen hin gezeigt habe oder gesagt habe, was Phase ist. Hat aber leider halt bei meiner Arbeit nicht dazu geführt. Bei der Arbeit war es dann halt einfach so, ja, vorbei.
Okay.
Beim Carsten.
Das war dann auch ein Auslöser, dass dann da Probleme kamen.
Das war der Grund, warum ich bei 19 Damage raus bin, war, weil ich so in die Depression gefallen bin. Und ich glaube auch wirklich, weil du sagst, es kann auch von oben kommen. Ich kann, glaube ich, das andere Seite ist. Am Anfang hat das alles Spaß gemacht und ich hatte kein Problem damit, 50, 60 Stunden zu machen. Aber dann irgendwann fing es an, dass es nur noch Zwang war. Ich habe dann auch alles andere vernachlässigt. Habe mich nicht mehr mit Leuten getroffen und so. Bin immer nur nach Spandau gefahren, habe mich in mein Studio gesetzt, habe meinen Cast abgeliefert, bin nach Hause gefahren. Habe keine Leute gesehen, habe mich mit niemandem unterhalten. Und es war so dieses... Und das Ergebnis davon war eigentlich, dass ich dann halt wirklich einfach irgendwann... Ich habe immer weiter gearbeitet. Und das reine Arbeiten hat mich noch über Wasser gehalten, weil ich musste funktionieren.
Ja.
Aber es kommt irgendwann der Punkt, wenn du diese ganzen Warnsignale ignorierst, es kommt irgendwann der Punkt, wo das einfach alles zusammenbricht, wo der Körper sagt, der Geist sagt, ich kann nicht mehr, es ist vorbei, Feierabend. Und den habe ich halt damals erreicht. Das war wirklich, ich bin dann nicht zur Arbeit gegangen. Bin einfach nicht aufgetaucht.
Ja, und Leute, die das Thema kennen oder auch Symptome kennen, wissen auch, dass das ist kein so, ja, ich bleib jetzt liegen, weil ich habe Bock drauf und ich will Chilligen machen, sondern dass das wirklich, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich hatte ja auch mal einen Post gerade auch zum Ende des Jahres gehabt, weil da war mein Punkt. Da war genau bei mir der Punkt, genau zur Jahreswende, weil bei mir ist es oftmals so, dass ich irgendwie, man probiert irgendwie, man, ich mache mir keine Vorsätze zum neuen Jahr, aber ich will irgendwie ein Jahr irgendwie kompakt abschließen, so aufgeräumt abschließen im Kopf. So, habe ich alles erledigt, sind so alle Sachen, die irgendwie im Kopf noch waren von dem Jahr, sind die geklärt. Und da hat mir irgendwie dann auch so mein Körper gesagt, nee, es ist irgendwie noch nicht alles geklärt, weil, wie du sagst, man, Arbeit ist auch ein guter Schlüssel, um abzuhauen, ne, wegzufahren davon, ne, von diesen Sachen. Ja. Ne, man stürzt sich halt in irgendwie in Arbeit, in vielleicht auch in Bestätigung, ne, irgendwie so, man macht was Gutes, man macht vielleicht fürs Konto was Gutes, weil man dann mehr macht und so und weg, bis man dann, wie du sagtest, da an dem Punkt ist, wo man dann einfach wo es einfach nicht mehr geht und es auch raus muss. Und dann,
ja,
ne, wie lange das dann handelt, ist natürlich dann von Person zu Person anders. Das Event, ne, den Jahresrückblick, magst du mal einmal kurz sagen, wie das irgendwie so, wie diese Idee kam, also wie sie kam, ist ja jetzt offensichtlich, aber daraus ein Event zu machen?
Also erstmal ganz klar vorneweg einen dicken, dicken, fetten Shoutout an Fippe, der wirklich das Heavy Lifting gemacht hat. Er hat erstens mit der Idee angefangen und er hat auch das Heavy Lifting gemacht, was die Produktion und die Planung der ganzen Geschichte angeht. Er hat Kontakt hergestellt zum Playbay, die uns unterstützt haben mit der Location, wo wir die ganze Technik nutzen konnten. Und auch mit eSportl. Und ich möchte einfach die auch lobenswert betonen, die wirklich Arbeit reingesteckt haben und auch, die waren auch vor Ort, die Leute und so.
Ja.
Das heißt, Heavy Lifting hat wirklich Fippe in dem Fall gemacht. Ich habe Ideen beigesteuert, habe bei der Planung mitgewirkt. Wie gesagt, das können wir so machen. Die technische Seite der ganzen Geschichte. Und habe dann auch Kontakt zu den Gästen hergestellt, so wie zu dir zum Beispiel. War ich auch super happy, dass du direkt gesagt hast, ja klar, bin ich dabei. Und auch einige andere haben ohne zu zögern gesagt, wenn ich das irgendwie einrichten kann, komme ich. Fati hat gesagt, er weiß noch nicht ganz, er ist da vielleicht bei der Familie und so. Mhm,
ja.
Aber wenn es irgendwie geht, mache ich das. Und das war ein schönes Gefühl, dass so viele halt einfach so direkt gesagt haben, ja, wenn sich's irgendwie einrichten lässt, dann mache ich das auch vielleicht gegen Widrigkeiten. Und im Prinzip war der erste Gedanke, war eigentlich ein Charity-Stream an sich zu machen. Das war jetzt gar nicht unbedingt klar, für wen wir sammeln.
Mhm.
Wir wollten einfach einen Charity-Stream machen. Und dann kam natürlich die Idee auf, ja, Deutsche Depressionshilfe wäre eine coole Geschichte. Da kann ich mich auch voll hinterstellen. Da kann ich sagen, hey, das ist mein Thema. Da bin ich, da habe ich Erfahrungen mit. Und das möchte ich auch persönlich einfach machen. Und dann war das irgendwie klar. Und dann haben die von der Depressionshilfe haben sich auch sehr gefreut darüber und haben auch quasi offiziell uns da mit anerkannt als jemand, der, oder als ein Team, was da mithilft.
Mhm.
Und dann ging das alles so seinen Weg irgendwie. Fippe hat sich hier und da gekümmert um die organisatorischen Sachen. Ich habe versucht, so viel wie möglich beizutragen. Ich habe damals schon gemerkt, dass ich nicht ganz so viel kann, wie ich gerne möchte.
Mhm.
Also es hat sich schon so ein bisschen angebahnt, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich wollte dann halt mit Grafiken und so helfen. Ich habe gesagt, hey, komm, ich mach das, ich mach dieses, ich mach jenes. Und musste dann nach ein paar Tagen relativ schnell realisieren, oh, habe ich vielleicht ein bisschen übernommen bei dem, was ich dir versprochen habe an Arbeit. Aber auch Fippe da wirklich verständnisvoll gewesen. Und der war einfach nur happy, dass wir das so gut über die Bühne gekriegt haben. Und ich glaube, mein Hang zur Detailverliebtheit hat da auch ein kleines bisschen mitgeholfen. Entity, ich darf auf keinen Fall Entity vergessen, die sich da hingesetzt haben.
Yeah.
Die wirklich das Ganze, die ihr Setup da aufgebaut haben und das professionell mit Regie ausgeführt haben, um uns das halt gut zu ermöglichen. Wir hätten das auch in einem viel kleineren Maßstab machen können, aber Entity hat uns das natürlich massiv nicht nur erleichtert, sondern auch verbessert, die ganze Geschichte.
Ja, es war ein schönes Event, so für den ganzen Zweck, und auch irgendwie so die Zeit hat halt auch gut gepasst, ne? Wie du sagst, es war kurz vor Weihnachten, ne, ist dann natürlich nochmal, da war es eh schon warm in allen Herzen, so, und dann denke ich, ist das Thema zur richtigen Zeit, weil auf Weihnachten ist für viele nochmal ein guter Auslöser, auch für solche Probleme, weil viele, gerade wenn sie dann lesen, da geht's in die Familie, da geht's dahin, da geht's dahin, und ne, viele sind ja vielleicht nicht mehr, haben vielleicht nicht mehr den Luxus, da auch irgendwie mitreden zu können, wenn es zur Familie oder sowas geht. Und deswegen denke ich, war das ein gutes Thema, sehr gutes und auch etwas, meiner Meinung nach, was vielleicht ja auch dieses Jahr wieder anstehen könnte, oder?
Wir haben bisher keine Planungen dafür.
Ja.
Ich würde das gerne wieder machen. Ich glaube, Philippe würde das genauso gerne wieder machen. Das war im Endeffekt ein Erfolg, ja. Den wir uns nach unseren eigenen Maßstäben. Wir haben eigentlich keine Ziele gesetzt, was Geld angeht, was wir sammeln können oder Zuschauerzahlen oder was auch immer. Mhm. Wir haben gesagt, ein Erfolg ist es für uns, wenn wir das gut über die Bühne kriegen, weil natürlich wir das auch so noch nicht gemacht haben.
Ja.
Und weder er noch ich haben diese Erfahrung mitgebracht, sowas auszurichten in der Größenordnung. Und wenn das halbwegs vernünftig über die Bühne geht, es keine großen Probleme gibt, dass irgendwie eine Show ist, wo wir sagen, hey, das ist eine coole Show, die kann man sich angucken. Und wenn das Feedback von den Leuten kommt, dann haben wir gesagt, es ist ein Erfolg für uns. Und es ist natürlich dann darüber hinaus noch mehr geworden, als wir dachten. Und es ist, wir haben einen großen, schönen großen Scheck, den haben wir natürlich symbolisch nur machen können.
Yeah.
Es wäre eigentlich cool gewesen, wenn wir so einen großen Scheck ausgedruckt hätten und den persönlich der Depressionshilfe übergeben könnten. Aber ja, für uns war es ein Erfolg und ich hätte auf jeden Fall Bock, sowas nochmal zu machen. Es war aber auch sehr, sehr stressig. Also
ja,
gerade Philippe hat gecrunched wie ein Wahnsinniger die letzten Wochen.
Ich glaube, ich habe es gestern oder vorgestern auf dem Stream gesagt. Sagst du, ich habe vor, so, es gibt doch ein Thema, was, weil es mal heißt, ja, dann mach doch hier ein Event und da eine LAN und hier das und so und so und lad doch die Teams hier, so, weil ja auch gerade so viele, Major fängt an und dann PGL Production wird dann immer gedisst und dann war gerade ja die Frags da LAN und so, und das sag ich auch so, ich wollte dieses Thema Eventplanung, bitte, so, das ist ein Thema, davor habe ich dick Respekt, weil es ist nicht dieses mal eine Mail rumschicken und dann passt das schon. Meistens ist schon wochenlang das Mail hin und her mit einer Person full Stress und so, und was das ist, eine Person von einem Event, also ein Punkt kann schon stressig sein, weil es auch ein Hin und Her ist. So, es ist ja nicht dieses so, du schreibst, also Gott sei Dank, das ist wahrscheinlich dann hier ein bisschen manchmal hilfreicher, ist es schon manchmal in 1, 2, 3 Tagen abgeklärt, ob jemand dabei ist oder nicht, aber allein das mit einer Person ist ja schon Stress von einem Event, wo noch 150 Faktoren dazukommen. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich aussage, puh, also Event ist, also ein Event auf die Beine zu stellen, da habe ich auf jeden Fall wirklich Respekt vor. Und so, ja. da gehört ein bisschen mehr dazu, und da hast du zu Recht gerade auch helfenden Händen einen Shoutout gegeben. Also das ist, weil sowas schafft man, ich kann es nicht alleine machen, geht nicht.
Nee, das ist, man kriegt diese ganzen Dinge, die da wirklich noch mit reinspielen, kriegt man immer erst mit, wenn man dran ist. Ja. Da plötzlich musst du noch das machen, und dann ist es interessant, haben wir genug Steckdosen da und da bereit und ist dieses da bereit und wie sieht's mit der Anfahrt hiervon aus? Dann kriegt vielleicht seinen Zug nicht oder was weiß ich, was da passiert. Und das sind alles die Dinge, die dann wirklich noch vor Ort sind. Wir haben uns das so vorgestellt, nachdem alles schon geplant und gemacht war, sind wir da hingekommen, haben uns das vorgestellt, dass wir am Tag vorher, am Nachmittag anfangen aufzubauen. Das machen wir dann so 3, 4, 5 Stunden vielleicht den Aufbau und dann am nächsten Tag ausgeschlafen das Ding loslegen. Ja, und was war los? Wir haben, ich weiß nicht, 11 Stunden aufgebaut oder so, bis alles lief und so war, wie wir uns das vorgestellt haben, und sind dann am nächsten Tag, haben schon übermüdet, schon angefangen. Das ist einfach, du kannst das alles nicht vorhersehen, und wenn du das noch nie gemacht hast, dann hast du keine, du hast keine Vorstellung, was alles damit dranhängt. Ich meine, da mache ich niemanden Vorwurf für, weil das weiß man nicht vorher.
Aber
glaubt uns einfach, Da hängt so viel dran und ihr müsst auf so vieles achten. Und selbst wenn ihr noch so penibel seid und auf alles versucht zu achten, kommen am Tag, wenn es soweit ist, oder am Tag vorher, kommen noch irgendwelche Dinge auf, mit denen man niemals hätte rechnen können.
Ja, ja, das ist wirklich genau das, ey. Das ist wirklich das Aimen hinterher. Ich habe noch zwei Themen. Erstens, welche Maus und Tastatur und Mauspad empfiehlst du gerade? Weil du bist ein Hardware-Geek, das weiß ich.
Ich bin absolut am Geeken, was das angeht. Also bei Maus ist die Sache jetzt, das ist gerade jetzt ein aktuelles Thema für mich, ist relativ einfach, Endgame Gear OP1 8K.
Ist der sponsored, der Call, oder ist der von Herzen?
Der ist von Herzen, die ist dann, nicht dann sponsored.
Paulus, dann mach mal dann einen Deal klar.
Ich würde mal, glaube ich, ich werde mal bei denen anfragen, weil ich bin echt dieses Ding. Sie hat ein Kabel. Also ich bin halt eigentlich seit Jahren so, dass ich sage, ich will jetzt nur noch kabellos. Kommt mir nicht in die Hand.
Warum hat die dann Kabel? Jetzt bin ich auch verwundert.
Das ist so irgendwie ein technisches Thema.
Okay.
Das, was die machen, geht nicht ohne Kabel.
Okay.
Dieses Ding ist, keine Ahnung, wie soll ich das, also ich kann das am besten beschreiben, indem ich das dir erzähle. Wenn ich die alte Maus in die Hand nehme, kommt es mir vor, als ob ich so ganz leicht angetrunken wäre. Die ist so viel schneller.
Das kann
so
schon viel sein bei mir.
So viel schneller und so viel direkter, dass ich einfach da sitze und denke. Und die alte Maus war eine Razer Viper V2 Pro, die von der Technik her schon ziemlich gut ist. Kann ich auch mal in die Kamera halten.
Das ist alles zur Hand.
Das ist hier so eine 3D gedruckte Viper Mini mit Viper V2 Pro. Die wiegt 40 Gramm. Also ich bin total happy damit gewesen, hab auch super performt. Und dann nehme ich halt dieses Ding in die Hand und das hat ein Kabel und ich denke, ich will kein Kabel, was weiß ich was. Und die Form ist eigentlich auch nicht so perfekt für mich und der Sensor sitzt ein bisschen zu weit vorne, ich hätte ihn lieber ein bisschen hinten weiter aber dann spiele ich damit und dann stelle ich fest, ja, ich kann halt einfach nicht wieder zurück.
Okay, die ist so, es, ja? Die ist es, okay.
Technik ist einfach so schnell und so direkt, es ist, als ob du eine Generation weitergehst und so wie ich das verstanden habe, geht das momentan mit unserer momentanen Technik, dass es die da gemacht haben, nicht ohne Kabel.
Okay, das schon mal, wir haben schon mal 5 Mäuse verkauft. Jetzt ein Reflink wird schon laufen, der Laden.
Ja, wäre eigentlich clever, ne?
Ja, wäre jetzt schon gut. Jetzt weiß ich, so, da haben wir doch was.
Ich kann momentan nirgendwo kaufen, soweit ich weiß, überall ausverkauft.
So, Hardware-Videos auf YouTube mit Reflink, da sind wir Part 2. Okay, was haben wir, Mauspad, was hast du für ein Mauspad?
Ich habe momentan eine Walhaut auf dem Tisch liegen.
Ja.
Von The Whale.
Aber, ja, kein Boomer-Talk bitte, okay, Freund, das ist Mauspad.
es ist vom Feeling her ist ziemlich rau. Ich bin so ein einzigartig nicht, aber so ein eigener Typ. Ich mag es, wenn die Pads wenig Reibung mit den Mausfüßen haben, also sprich glatt sind an sich, aber viel Reibung an den Fingern, weil ich habe immer meinen Daumen, Ringfinger und kleinen Finger haben bei mir ständigen Mauspad-Kontakt.
Okay.
Und das heißt, ich kann, wenn in dem Moment, wo ich die ein bisschen ins Mauspad reindrücke, kann ich die zum Stoppen bringen und gleichzeitig habe ich aber das Glatte von den Füßen, um Mikrokorrekturen zu machen.
Okay.
Und so kann ich quasi das beides machen und deswegen mag ich raue Pads, ansonsten habe ich gerade, muss ich halt auch wieder sagen, hier das Blitz habe ich hier gerade, teste ich gerade von Whale, der macht hervorragende Mauspads, auch dicken Shoutout, auch nicht sponsert. Ich bin einfach Enthusiast. Ich war neulich bei ihm, der hat sich irgendwie 5 Stunden, ist mit viel beschäftigt, der Mann, der macht seine eigenen Mauspads und Zeugs. 5 Stunden war ich bei ihm gesessen und er hat mir wie so ein Kellner, wenn du so 20 Gänge machst zum Probieren,
weißt du? Er hat dann so, jetzt haben wir
so 5 Mauspads auf den Tisch gelegt. Ich sitze da und fange an, die zu testen und dann bin ich gerade durch und dann legt er mir schon die nächsten 5 Mauspads auf den Tisch. So Prototypen und Mauspads von allen möglichen Firmen, probiere alles aus.
Also.
Ja, und ansonsten Artisan ist immer noch ziemlich gut. Das sind die japanischen, die...
Warum sind die besser als meine Logitech-Matte? Ich halte sie auch mal kurz rein. Die ist dreckig, von vorne bis hinten.
DSR oder was?
Ja. Warum sind die besser als das hier?
Hauptsächlich, weil sie länger halten und nicht so schnell sich abnutzen.
Ja.
Und dann hast du halt andere Sachen, sind nicht so anfällig für... Also verändern ihre Eigenschaften nicht so krass mit Schmutz und Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschiede verändern die die Oberfläche nicht so krass.
Mhm.
Ich habe einen hier von der ersten Generation noch damals, das ist jetzt schon, keine Ahnung, 5 Jahre alt oder so und es fühlt sich immer noch gut an. So. Aber, und ja, das ist einfach, und dann haben sie eigenständige Oberflächen. Also mittlerweile gibt's Sachen, gerade so das Wahlhaut und das Blitz, finde ich persönlich, das Blitz ist so ein bisschen wie ein Zero von Artisan, ein bisschen schicker, und die sind, was ich persönlich sehr mag, ist, dass man relativ viel, wie nenne ich das jetzt, relativ viel Gleitreibung und wenig Haftreibung hat.
Ja. Ist das so, ja, verständlich? Ja, ich glaube, ich kann dir folgen, lustigerweise, ja.
Also diesen um die Maus zu bewegen, loszubewegen, da muss man erstmal so ein bisschen Reibung überwinden. Und ich mag es, wenn der so niedrig wie möglich ist und der eigentlich die eigentliche Bewegung, wenn sie erstmal Bewegung ist, aber trotzdem nicht so super glatt.
Alter Schwede, ey, du, also ich habe mir über all das, wovon du gerade geredet hast, habe ich hier noch nie Gedanken gemacht, wirklich. Also Respekt. Also ja,
da. Ich habe einfach festgestellt, dass ich auf verschiedenen Mauspads unterschiedlich gut spiele.
Weißt du, damit
geht's eigentlich mal los.
Guck mal, also das ist für mich schon mal etwas, das würde ich, bei mir ist das Placebo, sage ich ganz dreist, einfach, weil ich mache es mir damit einfach. Ich sage einfach, ist für mich Placebo. Aber weißt du, was eigentlich mal lustig wäre? Was mir gerade eingefallen wäre, ein Talk mit dir, Nuki, dann kenne ich noch Spider. Ihr habt alle ihr steckt sehr, 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 sehr viel Geld, Herz, Hirnschmalz in das Thema, und ich würde gerne mal wissen, wie das endet, weil ich habe das, also für mich ist das, also jetzt bei der Maus, da hast du mich so ein bisschen, so dieses, so, okay, das scheint an, wenn es nicht anders geht und eine neue Generation, da lasse ich mich gerade Marketing so ein bisschen. Bei diesen so Haft, Gleit, Finger hier, weicher da, besser Grip hier, das sind für mich alles so Sachen, da weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Ob das nicht subjektiv ist.
Das ist viel subjektiv, ja. Bin ich der Meinung. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man jetzt mittlerweile, oder die ich und einige andere mit festgestellt haben, dass Leute, die einen ähnlichen Grip haben, ähnliche Dinge bevorzugen. Unabhängig davon, ob sie sich Gedanken darüber machen, warum das so ist. Aber Leute, die zum Beispiel wie ich so einen aggressiven Claw-Grip spielen, also ich hab die Hand wirklich ziemlich verkrallt mit kleinen Mäusen, die bevorzugen oftmals kleine Mäuse, die bevorzugen oftmals schmale Mäuse mit flachen Tasten. Das sind so bestimmte Sachen, so bestimmte so Muster, die sich irgendwie auftun bei Leuten, die einfach nur ausprobieren und bestimmte Mäuse bevorzugen oder bestimmte Mauspads bevorzugen. Und ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr dran ist als nur Placebo. Ich glaube trotzdem, dass es viel subjektiv ist, aber dass irgendwo so gewisse Regeln oder gewisse Dinge, die sich überschneiden, schon durchaus stattfinden können.
Ich glaube, da sehen wir uns. Ja. Da sind wir im Einklang bei dem Gedanken. Okay, also ich merke, das wäre ein Thema, da könnte man mit dir nochmal da könntest du eine gesonderte 5 Stunden Teleshopping-Sendung aber auch direkt machen, damit du auch was davon, damit du deine Liebe auch into Dollars machst. Und ich habe noch eine wirklich für mich manchmal witzige Frage, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Und dann ist immer so, hörst du Musik? Und wenn ja, was hörst du für Musik?
Ja, ich höre Musik. Durchaus. Ich bin nicht so unbedingt auf eine Sache festgeschrieben oder festgekrallt. Ich mag diverse Elektro-Varianten. Ich mag Drum and Bass zum Beispiel. Ich mag auch Elektro-Swing sehr gerne.
Auch so verzeichnet Spotify ganz kurz, damit das ist die neueste Drum and Bass Playlist von mir, ne, Freunde? Danke.
Du machst Drum and Bass?
Ja, ich mach's nicht selber. Das ist nur der Zusammenschnitt aus dem, was ich im Stream immer baller für Stimmung.
Okay.
So, ja, aber, also, so, Freunde, jetzt Feedback bitte im Nachhinein nochmal dann geben, ne, Horst, wie das war, das Erlebnis.
Machen wir.
Ja.
Aber ich höre auch gerne so, ich höre auch gerne Rockgeschichten. Mhm. Auch darf auch gerne mal ein bisschen härter sein, auch mal ein bisschen Metal. Hab früher sehr gerne Metallica gemocht. Oder mag ich immer noch, was heißt früher?
Ja.
Auch nochmal hier, dicken Shoutout, Royal Blood. Eine UK-Band, 2 Mann, einer Schlagzeug, einer an einer Bassgitarre, die ordentlich überstimmt ist. Und die machen geilen Rock'n'Roll. Gefällt mir richtig gut.
Mhm.
Und Classic-Zeugs, bisschen 80s, so eine Geschichten. Was ich halt nicht mag, ich mag sogar auch so Oldschool-Hip-Hop, Oldschool-Rap auch. Gerade so die alten Sachen aus den 90ern, 80er, 90er.
Mhm.
Moderner Rap ist nicht so meins.
Ja.
Kann ich nicht viel mit anfangen. Auch Deutschrap nicht, leider. Schlager ist auch nicht so meins.
Okay, ja, also schon klare Kante, ein bisschen alles angeschnitten, aber okay, weil das ist manchmal, weil man ist ja so dieses Typische, man guckt eine Person an, das kam mir gestern, als ich Fotos von dir gesucht habe, und ich habe bewusst nicht irgendwie ein altes genommen, sondern das erste, was ein bisschen mehr Qualität hatte. Und dafür, ich habe dich angeguckt, dachte mir so, was hört der eigentlich für Musik? Hört der Musik? Ist das Musik-Enjoyer oder ist das so, ja, einfach Radio an und so? Deswegen, die musste noch mal raus, die Frage. Ich glaube, wir haben's. Ich bin hier mehr als glücklich, mehr als durch. Ich glaube, wir haben auch nicht zu wenig Zeit miteinander verbracht, mein Lieber.
Ja. Ne? Ging aber vorbei wie im Flug.
Oder? Es war nicht schlecht, ne? Also es waren hier an die 2 Stunden. Die waren wie nichts.
Ja.
Das ist eigentlich ein gutes Gefühl.
Ich hätte auch gar kein Problem damit, jetzt noch 2 Stunden dran zu hängen, aber ich glaube, du musst mal langsam deine
Watchparty. Ja, die Watchparty, die geht so langsam aber sicher in die Vorbereitung. Warte mal, Freunde, habt ihr noch 1-2 Fragen wenigstens im Chat? Weil es kommen immer zwischendurch Fragen, aber das nimmt manchmal dann den Flow raus, wenn ich die zwischendurch so reinwerfen würde, dann ist nicht böse gemeint, Chat, aber ich mag das nicht. Wenn das so den Gesprächsverlauf immer dann so einschneidet. Weil wenn ich dann zweimal eine Frage, auch wenn sie passt, nehme, fühlen sich 20 schlecht behandelt, wenn ich dann die Frage nicht sofort live nehme. Ja, die Tastatur noch, stimmt. Die müssen wir auf jeden Fall noch machen.
Achso, bis vor kurzer Zeit habe ich gesagt, Wooting or get the fuck out. Ja. Aber Rapid Fire Hall Effect Switches sind das Maß aller Dinge für Shooter.
Wie?
Hall Effect. Also Hall. H-A-L-L.
Effekt. Hab ich beim Mikro.
Ja, das will ich jetzt gar nicht groß erklären, aber letztendlich geht es darum, dass der Switch, Wooting, W-O-O-T-I-N-G, ja. Und soweit ich weiß, hat Endgame Gear jetzt mittlerweile auch eine. Ich hatte neulich jemanden von Endgame Gear im Chat, weil ich natürlich deren Maus so gepraised habe, da hat er direkt mal geguckt, was ist das für einer? Und der hat mir gesagt, dass die auch solche Switches haben. Und ich glaube, SteelSeries Apex Pro hat auch solche Dinger drin und die haben auch diese Rapid-Fire-Geschichte eingebaut. Im Prinzip weiß der Switch zu jeder Zeit, wo deine Taste ist.
Ich habe das erst letztens, ich habe das sogar letztens auf Twitter oder so auch, habe ich eine Diskussion dazu gehabt. Habe ich sogar das Video dazu. Ich habe mir das GIF auf deren Seite angeguckt und habe es trotzdem nicht verstanden.
Switch weiß immer, wo die Taste ist. Das heißt, du drückst sie runter und er registriert nicht. Normalerweise hat ein Switch einen Klickpunkt und wenn du den drückst, dann weiß er, ich bin ausgelöst und wenn du da wieder hochkommst, dann weiß er, ich bin aus. Mhm. Also an, aus, an, aus. Und Hall Effect Switches wissen immer, wo du gerade bist. Das heißt, du fängst an runter zu drücken und er registriert sofort, dass du runter willst. Mhm. Und in dem Moment, wo du sie loslässt, registriert er, egal wo du gerade bist, sofort, dass du wieder hoch willst. Und dadurch hast du keine Verzögerung, weil er nicht wieder über einen bestimmten Punkt muss, sondern er geht runter, ist sofort gedrückt, lässt ihn los, ist sofort los. Und du kannst dann auch so jiggeln. Und er nimmt jedes Mal einen Tastenausschlag.
Okay.
Und das fühlt sich einfach schneller an. Also du lässt die Taste los und es fühlt sich an, als ob er direkt loslegt. Sofort lässt er die Taste los und du stoppst schneller. Yeah. Was für Counter-Strafen zum Beispiel spannend ist.
Aber warum weißt du dann nicht, dann weißt du doch eigentlich schon genau, wo eigentlich deine Zukunft ist. Du musst irgendwo in die Produktentwicklung von diesem ganzen Zeug... Wie kann man mir denn bitte das so mit so viel Liebe zum Detail direkt sofort erklären bei einem Produkt, wovon du selber so gut habe ich Plasma probiert an die Leute zu bringen damals. Und da war ein Produkt, da ist ja mein Herz drin gewesen. Aber du hast es gerade für 3 unterschiedliche Firmen, 3 unterschiedliche Produkte mit der gleichen Liebe gemacht zum Detail.
Also, ja, das ist einfach Begeisterung. Ne?
Ja.
Ich glaube, man spürt einfach Begeisterung.
Ja, das ist gut. Ja, das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Begeisterungsfähigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das kommt auf jeden Fall bei mir auch gut an. Jetzt kommt eine 99 Damage Überleitung. Ich bin nämlich auch begeistert von diesem Gespräch hier gewesen mit dir. Einfach nochmal einen kleinen Tritt in die Richtung 99 Damage, damit sich Mipo auch freut diese Woche. Der kommt diese Woche auch noch. So, dann schon mal den ersten Tritt gemacht, um die Fronten zu klären. Mein Lieber, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass das geklappt hat. Wirklich hat mich sehr gefreut, dass, auch sehr spontan, ne? Für uns beide war das ein super spontanes Ding. Also, das ist geil. So mögen wir das. Und ich wünsche dir nur alles Gute, ne? Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn neue Projekte, irgendwas am Laufen ist, immer melden. Und dann schauen wir, dass da was Geiles draus wird, ne?
Hat Spaß gemacht, ich danke.
Schönen
Tag euch und viel Spaß bei Watch Party.
Vielen Dank. Mein Lieber, Kuss geht da raus an dich und wir hören und sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.